Ich würde gerne vor der Predigt noch beten. Gott, danke, dass du mich siehst, dass du jeden Einzelnen siehst, dass du uns siehst und dass wir bitten dürfen, dass du dich über uns erbarmst, dass du gnädig bist, dass du deine Freude an uns hast und dass wir Freude haben an deiner Herrlichkeit, an deinem Wirken. Und ich bitte dich, dass du mir jetzt hilfst beim Reden und beim Hören, dass du uns allen hilfst beim Hören mit den Ohren und vor allem mit dem Herzen. Bitte wirk du durch deinen Heiligen Geist in uns das, was dir gefällt. Amen. Eine tiefe Sehnsucht in uns ist es, heile Beziehungen zu haben. Einfach, dass alles gut ist, man geliebt wird und man fähig ist, andere zu lieben, man gerne liebt, man gerne mit anderen eine gute Zeit hat, man sich auch nicht gegenseitig verletzt oder so und man da, wo noch Verletzungen sind, der andere sie aber wirklich bereut und um Vergebung bittet und sich dann auch ändert. Und Liebe da ist. Wir sehnen uns nach heilen Beziehungen. Wir sehnen uns nach Vergebung, nach Heilung und nach Liebe. Darum soll es heute Morgen gehen. Vergebung, Heilung und Liebe. Und ich hoffe, dass in uns allen die Sehnsucht geweckt wird, Beziehungen wirklich zu klären und gut zu leben. Und ich hoffe, dass Herzen tiefe Heilung erleben, indem Gott selbst sich herabneigt und wirkt in diesen Minuten, wo wir in sein Wort schauen. Und wir wollen dazu weiter schauen, wie es zwischen Josef und seinen Brüdern weitergeht. Weil auch da hat man sich gegenseitig schwer verletzt. Alles begann damit, dass diese 10 Brüder den Josef einfach weghaben wollten. Dann haben sie ihn in die Sklaverei nach Ägypten verkauft, weil sie ihn nicht ausstehen konnten. Das ist in 1. Mose 37. Und dann vergehen 20 Jahre. Josef ist inzwischen kein Sklave mehr, sondern er ist die rechte Hand des Pharaos. Und dann werden sie alle, Josef und vor allem auch die Brüder, sie werden von ihrer Vergangenheit wieder eingeholt. Es kommt eine Hungersnot und die Brüder müssen nach Ägypten, weil es nur noch dort was zu essen gibt. Und dann stehen sie vor Josef. Er erkennt sie, sie ihn aber nicht. Und dann beginnen diese so emotionalen Begegnungen, die wir beim letzten Mal hatten. Und man hat da immer wieder gemerkt, Josef hat seinen Brüdern längst vergeben. Er liebt seine Brüder. Aber er kann auch nicht einfach so tun, als wäre nichts gewesen. Er behandelt sie hart. Er verstellt sich und behandelt sie hart, um ihnen Zeit zu geben, Sachen von Gott zu lernen und Sachen mit Gott zu klären. Und die Brüder merken auch immer mehr, dass alles lässt Gott passieren, weil sie diese Schuld immer noch haben. Sie sind unterwürfig gegenüber Josef, aber eben die ganze Zeit ohne zu wissen, dass es Josef ist. Und dann müssen sie nochmal zu ihm, weil ihre Vorräte wieder leer sind. Und beim zweiten Mal müssen sie jetzt den Benjamin mitnehmen, ihren jüngsten Bruder. Und an dem Benjamin, da hängt der Vater Jakob so sehr. Er will nicht, dass Benjamin mit ihnen dorthin geht. Er will Benjamin auf keinen Fall verlieren, weil er auch Josef ja schon verloren hat. Und dann hat es beim letzten Mal damit geendet, die Brüder sind wieder vor Josef und diesmal ist auch Benjamin mit dabei. Sie haben ihrem Vater versprochen, ihn wieder mitzubringen. Sie sagen, wenn wir Benjamin nicht wieder mitbringen, sind wir ein Leben lang schuldig vor dir. Dann lädt Josef sie zum Essen ein, als sie dort sind. Er gibt sich immer noch nicht zu erkennen, aber sie feiern als Brüder ein ausgelassenes Fest auf Kosten von Josef, weil er sie liebt. Und dann kommt jetzt in den nächsten 2 Kapiteln ein erneutes Drama, wieder in 3 Akten und mit Happy End. Und das alles beginnt mit keinen Spielchen, nur Benjamin. Keine Spielchen, nur Benjamin, So habe ich den ersten Akt überschrieben und da passiert Folgendes. Sie haben gerade zusammen schön gegessen, die Brüder wollen immer noch Nahrung kaufen. Und dann heißt es in Kapitel 44, 1. Mose, Vers 1. Dann befahl er Josef, dem, der über sein Haus war, fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln. Es ist immer noch Hungersnot da, wo sie wohnen. Fülle die Säcke der Männer mit Nahrungsmitteln, so viel sie tragen können. Und lege das Geld eines jeden oben in seinen Sack. Hat er beim letzten Mal auch schon gemacht. Meinen Kelch aber, sagt Josef weiter, meinen Kelch aber, den silbernen Kelch, sollst du oben in den Sack des Jüngsten legen, bei Benjamin rein, mit dem Geld für sein Getreide. Und er, der Diener von Josef, tat nach Josefs Wort, das er geredet hatte. Also die Brüder bekommen wieder Getreide und auch wie beim letzten Mal ihr Geld wieder mit. Und diesmal legt Josef aber noch einen persönlichen Wertgegenstand bei einem der Brüder mit rein. Und zwar einen silbernen Kelch und zwar bei Benjamin, dem Jüngsten. Bei dem, den er auch selber am liebsten hatte. Und den auch sein Vater auf keinen Fall hergeben wollte. Irgendwas hat Josef hier also vor. Vers 3. Der Morgen wurde hell. Da entließ man die Männer, also die Brüder, sie und ihre Esel. Und sie waren eben zur Stadt hinausgegangen und noch nicht weit gekommen. Da sagte Josef zu dem, der über sein Haus war, mache dich auf, jage den Männern nach und hast du sie erreicht, so sage zu ihnen, warum habt ihr Gutes mit Bösem vergolten? Ist es nicht der, aus dem mein Herr trinkt und aus dem er zu Wahrsagen pflegt? Ihr habt schlecht daran getan, dass ihr so gehandelt habt. Und er erreichte sie und redete diese Worte zu ihnen. Die Brüder ziehen los, Josef schickt direkt seinen Diener los, er soll sie damit konfrontieren, dass einer von ihnen seinen Becher gestohlen hat. Dieser Satz in Vers 5 klingt ein bisschen komisch, das meint aber einfach, wo ist denn das Ding, aus dem mein Herr trinkt? Der Vorwurf ist, ihr habt ihn gestohlen, diesen Becher. Und die Brüder verstehen auf jeden Fall sofort, worum es geht, Vers 7. Da sagten sie zu ihm, die Brüder zu diesem Diener von Josef, warum redet mein Herr solche Worte? Fern sei es von deinen Knechten, eine solche Sache zu tun. Siehe, das Geld, das wir oben in unseren Säcken fanden beim letzten Mal, das haben wir dir aus dem Land Kanaan zurückgebracht. Und wie sollten wir aus dem Haus deines Herrn Silber oder Gold stehlen? Derjenige von deinen Knechten, bei dem er gefunden wird, der soll sterben. Und dazu wollen wir meinem Herrn zu Knechten werden. Also das Geld haben wir doch wieder mitgebracht, da sind wir unschuldig. Und irgendwelche Wertgegenstände haben wir auch nicht mitgenommen. Aber wenn ihr meint, schaut nach und bei wem ihr den Becher findet, den bestraft. Oder den bestraft richtig und uns anderen auch, also sind sich ziemlich sicher, dass sie unschuldig sind. Sind der festen Meinung, keiner von uns hat ihn gestohlen. Da sagte er, Vers 10, der Sklave von Josef, da sagte er, nun gut, nach euren Worten, so sei es. Bei wem er gefunden wird, der sei mein Knecht. Ihr anderen aber sollt schuldlos sein. Darauf hoben sie schnell jeder seinen Sack auf die Erde herab und öffnete jeder seinen Sack. Und er durchsuchte. Beim Ältesten fing er an und beim Jüngsten hörte er auf. Und der Kelch fand sich im Sack Benjamins. Da zerrissen sie ihre Kleider. Jeder belud seinen Esel und sie kehrten in die Stadt zurück. Also er schaut nach. Er fängt beim Ältesten an. Nirgends ist er drin. Die Brüder, immer erleichterter und gewisser, dass ihre Unschuld gleich feststeht und sie weiterziehen können. Der letzte Sack wird geöffnet. Und da ist er. Der Becher. Der Becher ist in Benjamins Sack. Und alle wissen sofort, was das heißt. Wir haben ein richtig großes Problem. Benjamin ist schuldig gegenüber diesem harten und mächtigen Mann. Benjamin, der Sohn, den sie auf keinen Fall verlieren durften, er bringt sie jetzt alle in so gewaltige Schwierigkeiten. Und ich meine, die Brüder wissen nicht, wie der Becher da reingekommen ist. Sie fragen sich vielleicht auch, hat Benjamin ihn vielleicht wirklich gestohlen? Aber wir wussten ja auch nicht, wie bei uns das Geld in den Sack gekommen ist. Und Benjamin, Er weiß, dass er unschuldig ist. Aber was soll er denn machen? Und auch die Brüder, was sollen sie denn machen, wenn dieser mächtige Mann sie für schuldig hält? Was sollen sie denn sagen? Und so bricht in einem Moment alles über sie herein. Sie zerreißen ihre Kleider. Benjamin dürfen sie nicht verlieren. Und sie kommen alle mit zurück in die Stadt, zurück zu Josef. Vor 20 Jahren, da haben sie ihren zweitjüngsten Bruder freiwillig nach Ägypten verkauft. Sie konnten ihn nicht ausstehen. Sie wollten ihn nicht mehr sehen. Ihr Vater liebte ihn so viel mehr als sie und das hat sie so zum Kochen gebracht. Und jetzt, 20 Jahre später, ist da der nächste Sohn, den ihr Vater so viel mehr liebt als sie. Und von selbst öffnet sich die Möglichkeit, ihn für immer loszuwerden. Diesem mächtigen Mann hätte es gereicht, wenn nur Benjamin sein Knecht wird. Ihr anderen seid frei. Aber sie kommen alle mit zurück zu Josef. Und jetzt stehen sie vor Josef und die Frage ist, wie geht es da weiter? Vers 14, und Juda und seine Brüder kamen in das Haus Josefs. Wir wissen immer noch nicht, wer er ist. Und er war noch dort. Und sie fielen vor ihm nieder zur Erde. Josef sagte zu ihnen, was ist das für eine Tat, die ihr getan habt? Wusstet ihr nicht, dass ich ein Mann bin, der wahrsagen kann? Die Brüder fallen vor ihm nieder. Josef stellt sie zur Rede. Warum habt ihr das getan? Und er behauptet, ich kann wahrsagen. Ich kann Dinge erkennen, die mir eigentlich verborgen sind. Wusstet ihr das nicht? Und in gewisser Weise lügt er damit auch nicht. Gott hat ihm in den letzten Jahren immer wieder geholfen, Träume zu deuten und Sachen zu erkennen, die verborgen sind. Hier wusste er die Sache mit dem Becher aber ja auch nicht, weil Gott ihm das gesagt hat, sondern weil er den Becher selbst da reingetan hat. Aber das wissen die Brüder nicht. Für sie wird diese Situation einfach immer nur bedrohlicher. Und dann ergreift einer das Wort, und zwar Juda, Vers 16. Da sagte Juda, was sollen wir meinem Herrn sagen? Was sollen wir reden? Und wie uns rechtfertigen? Gott hat die Schuld deiner Knechte gefunden. Siehe, wir sind die Knechte meines Herrn. Sowohl wir, als auch der, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist. Wie sollen wir uns rechtfertigen? Wir können uns nicht rechtfertigen. Juda redet hier im Namen aller Brüder und sie gestehen ein, wir sind schuldig. Und das, obwohl sie in dieser Sache doch eigentlich unschuldig waren. Aber sie reden sich hier nicht raus. Sie versuchen gar nicht mehr zu beteuern, wir sind doch unschuldig. Sie sagen, ja, wir sind schuldig. Sie sagen, letztlich sind wir schuldig vor Gott. Er bringt unsere Sünde jetzt hervor. Und damit bekennen sie jetzt offen vor Josef, was sie schon bei der letzten Begegnung untereinander zugegeben haben. Auch wenn sie in dieser Sache unschuldig sind, sie wissen, da ist mehr. Schaut nochmal vom letzten Text, was sie in Kapitel 42, Vers 21 gesagt haben, als Josef sie das erste Mal unter Druck gesetzt hat. Da sagten sie einer zum anderen, fürwahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist jetzt diese Not auf uns gekommen. Was hat Gott uns da eingebrockt? Aber was heißt eingebrockt? Wir haben es ja verdient. Was wir unserem Bruder angetan haben. Er hat uns noch um Gnade angefleht und wir haben ihn trotzdem verkauft. Jetzt kriegen wir es zurück. Damals in Kapitel 42, da wussten sie nicht, dass Josef sie verstanden hat. Oder dass dieser mächtige Mann sie verstanden hat, dass Josef ist. Das Josef ist, wussten sie ja gar nicht. Hier sagen sie es jetzt wieder und bekennen es offen. Wir sind schuldig. Wir haben gesündigt. Wir können uns nicht rausreden. Und sie sagen hier nicht, woran sie dabei denken. Josef weiß das eh. Aber sie demütigen sich und geben zu, wir haben deine Verurteilung verdient. Weil es letztlich Gottes Verurteilung ist. Er hat Schuld an uns gefunden. Und er liegt so richtig damit. Wir sind Sünder. Und Josef, er bleibt hier jetzt bei dieser Sache, die gerade passiert ist. Vers 17, Josef aber sagte, fern sei es von mir, so etwas zu tun, euch zu Knechten zu machen. Der Mann oder nur der Mann, in dessen Hand der Kelch gefunden worden ist, der soll mein Knecht sein. Ihr aber zieht in Frieden hinauf zu eurem Vater. Josef will keine Spielchen, er will nur Benjamin. Und vielleicht wollte er ihn wirklich einfach bei sich haben. Vielleicht hätte er sich Benjamin dann zu erkennen gegeben, wenn die anderen wieder weg gewesen wären. Er sagt ihnen, ihr seid doch unschuldig in dieser Sache, dann geht. Josef will ihnen die Freiheit schenken. Die Brüder können gehen. Aber sie wissen, wenn wir die Freiheit wählen, machen wir uns nochmal schuldig. Sie würden noch einen Bruder opfern. Aber sie haben ihrem Vater versprochen, ihn wieder mit zurückzubringen. Und damit wäre ihre Schuld endgültig zu groß, als dass sie damit leben könnten. Sie sind beladen mit Schuld und egal was sie machen, sie kommen da nicht ohne weitere Schuld raus. Noch einen Bruder opfern? Nein, können sie nicht machen. Und dann ist das eine Sache, die auch wir hier mitnehmen können. Weil das, was die Brüder hier erleben, das trifft auch ganz persönlich und ganz grundsätzlich auf jeden von uns in unserer Beziehung zu Gott zu. Wir stehen schuldig vor Gott. Er weiß die Sachen, die wir falsch gemacht haben. Von jedem Einzelnen. Unsere Gedanken, unsere Taten. Stell dir vor, wir würden hier ein Video abspielen mit den Sachen, die du in deinen dunkelsten Stunden tust oder denkst. Und wir anderen würden das alle sehen. Wärst du bereit dazu? Und wir könnten hier jeden von uns durchgehen, ob er dazu bereit wäre oder nicht. Ich glaube, dieser Saal wäre komplett leergefegt. Wir würden uns schämen bis zum geht nicht mehr und könnten uns nie wieder unter die Augen treten. Vor Gott liegen alle unsere Taten und alle unsere Gedanken völlig offen. Wir können vor ihm nichts verstecken. Gott findet Schuld an uns. Da können wir machen, was wir wollen. Wir können uns nicht rausreden, rechtfertigen. Was wir tun können ist, gestehe Gott deine Schuld ein und bekenne sie. Selbst wenn du in manchen Sachen du dich für unschuldig hältst, was du vielleicht auch bist, aber du bist schuldig gegenüber einem heiligen Gott. Da sind Sachen, die du falsch gemacht hast und die auch keine Lappalien sind. Selbst wenn du weiter deine Freiheit wählst und du sagst, ich muss doch für niemanden Verantwortung übernehmen, will ich nicht und habe ich nicht gesagt, dass ich das tun werde. Mein lieber Freund, du wirst schuldig, wenn du nur an dich denkst. Es ist deine Bestimmung, deine von Gott gegebene Bestimmung, für andere da zu sein, sie zu lieben und auch für sie Gutes anzustreben. Du hast eine Verantwortung vor Gott und eine Verantwortung für andere Menschen. Du kommst nicht schuldlos durch dieses Leben. Und vor dir steht ein harter und ein guter, gerechter Richter, der dich gerechterweise zum Tode verurteilen könnte. Vor Gott hast du dein Leben nicht verdient. Du hast es verwirkt. Und dazu muss er dir gar keinen Diebstahl unterjubeln wie Josef hier. Du hast Gott schon bestohlen. Du hast ihn seiner Ehre beraubt. Du hast Schätze von ihm schlecht behandelt, als du Menschen, die in seinem Ebenbild geschaffen sind, verletzt und beleidigt hast. Du hast missachtet, was er zu dir gesagt hat, wie du leben sollst. Du hast ihm für seine Segnungen nicht gedankt und du bist mit seinen guten Gaben nicht so umgegangen, wie es eigentlich gut und richtig wäre. Nein, vor Gott sind wir schuldig und vor Gott haben wir es nicht verdient zu leben. Und das einzige angemessen ist das, was auch die Brüder hier tun, zu sagen: Gott, ich bekenne mich in allen Punkten für schuldig. Gott, du hast recht mit deinem Urteil über mich. Ich nicht. Auch wenn ich mich manchmal für gut genug und für unschuldig halte. Und um mit Gott überhaupt in eine Beziehung zu kommen, musst du ihm diese deine Schuld bekennen. Und auch wenn du schon zum Glauben gekommen bist, Schuld zu bekennen, ist so grundlegend, um in eine tiefere Beziehung mit diesem heiligen und wunderbaren Gott zu kommen. Und auch für unsere Beziehungen untereinander. Wir müssen einsehen, wo wir schuldig aneinander geworden sind. Wenn wir das tun und voreinander bekennen und um Vergebung bitten, dann werden Beziehungen bereinigt und werden Beziehungen vertieft. Die Brüder sind so tief getroffen von ihrer eigenen Sünde und von ihrer grundsätzlichen Sündhaftigkeit. Und das ist gut, weil daraufhin klären sich Sachen und daraufhin passieren gute Sachen. Aber bevor es dazu kommt, werden jetzt erst noch andere Sachen offengelegt. Und das ist der zweite Akt, und den habe ich überschrieben mit: die Familienverhältnisse aus der Sicht eines anderen, nämlich aus der Sicht Judas, die Familienverhältnisse aus der Sicht des anderen. Die Brüder sind ganz schön unter Druck, sie bekennen ihre Schuld, aber Josef sagt: ihr könnt frei gehen, ich will nur Benjamin. Aber die Brüder wissen, mit dieser Schuld können wir nicht auch noch leben. Und dann setzt Judah zu einer längeren Rede an. Es ist die längste Rede im gesamten ersten Buch Mose, 17 Verse lang. Und darin wird eine Sache deutlich, warum sie nicht damit leben können, ihren Bruder Benjamin hier zu lassen. Und dieser eine Grund ist ihr Vater. Judah erwähnt hier ganze 14 Mal seinen oder ihren Vater. Er redet nie von seinen Bedürfnissen und was ihm nützt. Worum es ihm geht, ist sein Vater. Und das ist mehr als erstaunlich, wie wir gleich noch sehen werden. Also was sagt Judah hier? Er erzählt die ganze Begebenheit mit dem Getreidekaufen und dem Hin und Her nochmal aus seiner Sicht. Er erzählt, wie er Josef als Herrscher Ägyptens sie nach ihren Familienverhältnissen gefragt hat und wie sie ihm dann gesagt haben, dass sie einen Vater haben, dass ein Bruder weg ist und dass nur der Jüngste zu Hause geblieben ist. Und dass er, also Josef, der Herrscher Ägyptens, dass er ihn befohlen hat, ihn herzubringen, dass ihr Vater es aber nicht wollte. Er erzählte alles, und wo er dann zu dieser Stelle kommt, was sich zu Hause begeben hat zwischen ihnen und dem Vater, das sind ja Sachen, die weiß Josef nicht, da war er nicht dabei. Und da steigen wir mal ein und schauen genau hin, was Judah hier sagt. Also sie wollten Benjamin mitnehmen, das war die Bedingung. Und der Vater wollte das aber nicht. Und dann hat ihr Vater Folgendes zu ihnen gesagt, Vers 27. Da sagte dein Knecht, mein Vater, zu uns Brüdern: ihr wisst, dass meine Frau mir zwei geboren hat. Der eine ist von mir weggegangen und ich sagte, fürwahr, er ist wirklich zerrissen worden. Und ich habe ihn bis jetzt nicht mehr wiedergesehen. Und nehmt ihr auch den von mir weg, den Benjamin von mir weg. Und es begegnet ihm ein Unfall, dann bringt ihr mein graues Haar mit Unglück in den Scheol hinab, ins Totenreich hinab. Und nun, wenn ich zu deinem Knecht, meinem Vater, käme, und der Junge wäre nicht bei uns, sagt Judah jetzt wieder zu Josef, wenn ich wieder zu deinem Knecht, zu meinem Vater käme und der Junge wäre nicht bei uns, hängt doch seine Seele an dessen Seele. Dann würde es geschehen, dass er stirbt, dass Jakob stirbt, wenn er sehe, dass der Junge Benjamin nicht da ist. Dann hätte dein Knecht, dann hätte ich, Judah, das graue Haar deines Knechts, unseres Vaters, mit Kummer ins Totenreich hinabgebracht. Denn dein Knecht, ich, Judah, ist für den jungen Bürger geworden bei meinem Vater und hat gesagt, wenn ich ihn nicht zu dir bringe, will ich alle Tage von meinem Vater schuldig sein. So, das alles hört Josef jetzt den Judah sagen. Und da sind einige Dinge dabei, die er ganz neu von ihm erfährt. Zum Beispiel erfährt Josef hier, dass sein Vater all diese Jahre eine Lüge glauben musste, dass er zerrissen wurde. Bisher wusste Josef nicht, was seine Brüder ihrem Vater darüber erzählt hatten, dass er auf einmal verschwunden war. Hier erfährt er von Judah. Schaut, was in Vers 28 sagt. Papa sagte, für wahr, er, also Josef, ist wirklich zerrissen worden. Das hatten sie ihm erzählt. Ein wildes Tier hat Josef getötet. Jetzt erfährt Josef, sie haben Papa angelogen. Er wusste gar nicht, dass ich vielleicht noch irgendwo als Sklave in Ägypten bin. Die haben ihn angelogen. Darüber könnte Josef wirklich sauer werden. Und dann ist aber noch eine andere Sache, die er hier von ihnen erfährt. Beziehungsweise eine andere Sache, die er vielleicht einfach so klar wie noch nie vor Augen geführt bekommt. Ihr Vater hat tatsächlich nur ihn und Benjamin als wahre Söhne angesehen. Also Josef hört seinen Bruder sagen, Papa hat eigentlich nur zwei Söhne gehabt. Vers 27. Er hat zwei Söhne gehabt von seiner Frau, Josef und Benjamin. Und Benjamin zu verlieren wäre für ihn das Schlimmste auf der Welt. Josef hört das seinen Bruder sagen, der auch ein Sohn dieses Vaters war, dem aber diese Liebe niemals galt. Egal, was er getan hat, egal, wie doll er sich angestrengt hat, sein Vater hat ihn nicht lieb. Und der einzige Grund, warum sein Vater ihn nicht geliebt hat, war, er ist nicht Josef und er ist nicht Benjamin. Josef hört das seinen Bruder sagen. Und vielleicht sieht er diese ganze Sache zum ersten Mal mit einer völlig neuen Klarheit. Seine Brüder sind die Ungeliebten. Er sieht, welche Wunden und welche Schmerzen auch sie haben. Und der Papa hat sie nie so geliebt wie mich und meinen Bruder. Und was Josef gleichzeitig sieht, obwohl sie von ihrem Vater nie geliebt wurden, lieben sie ihn. Judah ist so besorgt um das Wohl seines Vaters. Er will es ihm nicht antun, noch einen weiteren Sohn zu verlieren. Judah denkt überhaupt nicht an sich, er denkt nur an seinen Vater. Und das, obwohl der ihn nie richtig geliebt hat. Und das sieht jetzt Josef. Und all das gipfelt dann in Judas letzten beiden Sätzen, Vers 23. Und nun, lass doch deinen Knecht, lass doch mich anstelle des Jungen, anstelle Benjamins hier bleiben als Knecht meines Herrn. Der Junge aber ziehe hinauf mit seinen Brüdern. Juda gibt sich selbst als Lösegeld hin. Anstelle von Benjamin, nimm mich, aber lass ihn gehen. Er ist auch für Benjamin besorgt. Er setzt sich für ihn ein. Er will nicht, dass Benjamin ein Sklave wird. Und er ist bereit, sein Leben für ihn hinzugeben. Und Judah tut das, aber eben vor allem wegen seinem Vater. Vers 34, denn wie könnte ich zu meinem Vater hinaufziehen, ohne dass der Junge bei mir ist, dass ich nicht das Unglück mit ansehen muss, das meinen Vater dann trifft. Ich kann meinem Vater sowas nicht nochmal antun. Ich werde es nicht mit ansehen können, ihm so etwas noch einmal anzutun. Und dann ist auch das alles hier wieder so lehrreich und das auf verschiedenen Ebenen. Das erste ist, offensichtlich ist es möglich, dass du deinen Vater lieben kannst, auch wenn er dich nicht geliebt hat. Auch als Sohn, auch als Tochter hast du eine Verantwortung für deinen Vater. Väter sind niemals vollkommen. Väter machen Fehler in der Erziehung. Und ich weiß, dass es ein sehr sensibles Thema ist. Und ich weiß nicht, was für Erfahrungen du mit deinem Vater gemacht hast. Und ich weiß, da gibt es Sachen, die sind katastrophal und schlimm und traurig bis zum Gehtnichtmehr. Und mir geht es nicht darum zu sagen, dass da manche schwerwiegenden Sünden und Verbrechen egal sind oder nicht angesprochen werden dürfen. Das dürfen sie, und sie sind nicht egal. Und Sachen wie sexueller Missbrauch, das sind Verbrechen, für die es Konsequenzen braucht. Und da darf und da soll es nicht einfach so dazu kommen, dass sich dann alle sofort in die Arme nehmen. Es ist, wenn dann ein Weg bis dahin, wie bei den Brüdern hier, wo Schuld wirklich auch in seiner Tiefe erkannt wird. Und auch bei kleineren Sünden von Vätern gegenüber ihren Kindern, es ist so wichtig und es ist auch möglich, dass Herzen geheilt werden, die durch fehlende Liebe des Vaters verletzt, zerbrochen oder geschunden wurden. Und ich glaube, dass diese Heilung auch immer so weit möglich ist, dass da auch so etwas wie Liebe zum Vater sein kann. Und es ist so wichtig, diese Beziehung heilen zu lassen, mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen, weil es auch so sehr andere Beziehungen prägt und es so sehr auch die Gottesbeziehung prägt. Und er will da Heilung schenken und er kann da Heilung schenken. Noch eine zweite Sache, die wir hier sehen und lernen können, und zwar von Josef. Er sieht die Wunden seiner Brüder. Und wie tief muss auch ihn das getroffen haben? Und wie tief muss ihn das anspornen, ihnen wirklich zu vergeben und sie zu lieben? Und darum kann auch dir das helfen, wenn du bitter gegenüber jemandem bist. Ein anderer schuldig an dir wurde und du ihm nicht so richtig vergeben kannst oder es nicht willst. Hier ist, was dir helfen kann. Sieh, welche Wunden auch er hat. Sieh, wo auch er vielleicht den ein oder anderen Lieblosigkeit erfahren hat. Oder wo er durch schweres Leid gehen musste. Oder durch Hass und Anfeindung. Und dann willst du auch noch gegen ihn grollen? Wenn du auch seine Wunden siehst, du wirst mitfühlender. Du wirst sehen, wir sind alles beide Sünder. Und wir alle beide sind solche, die unter der Sünde anderer gelitten haben. Denke daran, auch der andere, der dich verletzt hat, wird so froh sein, wenn er einfach deine Liebe empfangen darf, ohne dass du weiter die größten Bedingungen an ihn stellst. So nach dem Motto, tu erst dieses oder jenes und dann hast du meine Liebe. Oder erst wenn du so richtig um Vergebung bittest, dann werde ich dir vergeben. Nein, sei grundsätzlich vergebungsbereit. Sachen müssen geklärt werden, ja, und dann kannst du Vergebung zusprechen. Aber sei grundsätzlich vergebungsbereit. Auch wenn der andere seine Schuld noch nicht eingesehen und noch nicht bekannt hat. Und ja, all das können wir nicht aus uns heraus. Und wollen es nicht. Wir brauchen dafür Hilfe und Gott schenkt diese Hilfe. Das ist eine Art von Liebe, die nicht von dieser Welt ist, aber die er uns schenken kann. Es gibt so eine Liebe, und wo die zu finden ist, das sehen wir im letzten Akt. Ein Wiedersehen mit einer neuen Tiefe an Liebe und Herzlichkeit. der dritte Akt. Judah ist gerade mittendrin in seiner Rede. Wir wissen nicht mal, ob er wirklich fertig damit ist. Josef sieht die Wunden seiner Brüder und er hört ihr Schuldbekenntnis. Und was macht das jetzt mit ihm? Da konnte Josef sich nicht mehr bezwingen vor all denen, die um ihn her standen. Und er rief: Lasst jeder Mann von mir hinausgehen. So stand niemand bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er erhob seine Stimme mit Weinen, dass die Ägypter es hörten und auch das Haus des Pharao hörte es. Und Josef sagte zu seinen Brüdern: Ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Seine Brüder aber konnten ihm nicht antworten, denn sie waren bestürzt vor ihm. Da sagte Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch zu mir heran. Und sie traten heran. Und er sagte: Ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun seid nicht bekümmert und werdet nicht zornig auf euch selbst, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Erhaltung des Lebens hat Gott mich vor euch hergesandt. Es platzte aus ihm heraus. Er weint einfach nur noch. Jetzt kann er sich nicht mehr bezwingen. Er weint so laut, dass man es auf den Straßen und Häusern ringsum noch hört. Und die Brüder können es nicht glauben. Wie krass muss das alles für sie sein? Auf einmal steht da Josef vor ihnen. Dieser Herrscher Ägyptens, der so hart mit ihnen umgegangen ist. Sie hatten so Angst vor ihm. Von einem Augenblick auf den anderen müssen sie die ganzen Begegnungen mit ihm nochmal im Kopf durchgehen. Das war Josef. Das war die ganze Zeit Josef. Und jetzt gibt er sich ihnen zu erkennen und ist selbst völlig emotional aufgelöst. Was hat das alles zu bedeuten? Sie dachten, all das passiert uns, weil wir so an ihm gesündigt haben. Sie haben gemerkt, Gott sieht ihre Schuld und er bringt sie jetzt wieder hoch. Und jetzt ist der, durch den sie das alles gemerkt haben, genau der, an dem sie gesündigt hatten. Und er steht vor ihnen und weint. Er weint, weil er sich endlich so von Herzen mit ihnen versöhnen kann. Er weint, weil er ihnen jetzt völlig unmissverständlich sagen kann: Ich liebe euch und ich habe euch längst vergeben. Und das wird am deutlichsten in dieser Aussage, die er hier am Ende macht in Vers 5. Seid nicht traurig und seid nicht zornig auf euch selbst wegen eurer Schuld. Warum sagt er das? Weil er auch nicht zornig auf sie ist. Er hat ihnen längst vergeben. Und Josef sieht, welchen Plan Gott dabei hatte. Zur Erhaltung des Lebens hat Gott das letztlich gebraucht, damit wir jetzt alle genug Getreide haben. Und damit relativiert Josef ihre Sünde nicht. Er heißt sie nicht gut oder so. Das hat seine Behandlung von ihnen deutlich genug gezeigt. Aber Josef hat in dieser Zeit in Ägypten gemerkt: Selbst wenn mir meine Brüder sowas Böses antun und mich komplett ablehnen, selbst dann gilt, Gott war bei mir. Er stand zu mir. Und er hat sogar das Böse, was mir angetan wurde, für seine guten Pläne gebraucht. Und dann ist es so wunderbar und so heilsam zu lesen, was Josef hier immer weiter und immer wieder zu ihnen sagt. Und schaut mal, wie oft er ihnen hier genau das sagt. Leute, Gott hatte hier seine Finger im Spiel. Leute, schaut auf Gott. Also seid nicht traurig und regt euch nicht über eure eigene Bosheit auf. Seid nicht zornig auf euch. Gott hat das so geführt. Vers 5 und dann Vers 6. Denn schon 2 Jahre ist die Hungersnot im Land und es dauert noch 5 Jahre, dass es kein Pflügen und Ernten gibt. Doch Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun, nicht ihr habt mich hergesandt, sondern Gott. Und er hat mich zum Vater des Pharao gemacht und zum Herrn seines ganzen Hauses und zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Eilt und zieht hinauf zu meinem Vater und sagt zu ihm: So spricht dein Sohn Josef, Gott hat mich zum Herrn von ganz Ägypten gemacht. Komm zu mir herab, zögere nicht. Gott hat mich hierher gesandt, nicht ihr. Er sagt es ihnen ganze dreimal, damit sie es wirklich verstehen. Und Josef sagt ihnen das so deutlich, weil das in mehrfacher Hinsicht so wichtig für sie ist. Weil er sagt damit erstens, meine Brüder, er ist gnädig mit euch. Schaut nicht auf eure Sünde, er ist gnädig mit euch. Deshalb bin ich es ja auch, aber ich bin es vor allem, weil ich weiß, dass auch er gnädig mit euch ist. Und Josef weiß, wie tief ihr Gewissen geplagt ist von ihrer Schuld. Und sie haben ihre Schuld erkannt und die volle Verantwortung dafür übernommen, auch vor Gott. Und deshalb sagt es Josef ihnen hier dreimal, damit sie es wirklich glauben können und sie nicht dabei stehen bleiben, schuldig zu sein vor Gott und sich schuldig zu fühlen. Und ich glaube, es gibt noch einen zweiten Grund, warum Josef ihnen hier so nachdrücklich sagt, Leute, schaut auf das, was Gott hier tut. Ich glaube, er sagt das wegen ihren Wunden. Ja, Papa hat euch nie geliebt. Aber schaut, da ist einer, der euch liebt. Ihr habt einen vollkommenen Vater im Himmel. Er hat diese Sachen so geführt. Er hat es so geführt, um euch zu versorgen. Er kümmert sich um euch. Ihr seid ihm so wichtig. Er kümmert sich äußerlich um euch, dass ihr Nahrung habt. Er kümmert sich um eure Seele, dass ihr Heilung erfahren könnt, dass ihr gereinigte Beziehungen erlebt. Josef weiß, dass die Liebe und die Fürsorge Gottes Wunden heilen kann. Für Menschen, die nie geliebt wurden. Er weiß, die Liebe des himmlischen Vaters kann zerbrochene Herzen von Söhnen heilen, die nie wirklich einen Vater hatten. Und damit erleben Sie hier eine neue und eine so gewaltige Tiefe an Liebe und Herzlichkeit. Dadurch, dass Josef sie auf Gott verweist, weil er die Quelle aller Liebe ist. Aber auch dadurch, dass er sie selbst so behandelt, wie er es von seinem Gott gelernt hat. Er liebt sie, er vergibt ihnen und er will so sehr selber auch daran mitwirken, dass ihre Wunden geheilt werden und ihre Schuld vergeben wird. Und das sehen wir dann auch so deutlich in diesen letzten Versen, die einfach so weiter unter die Haut gehen. Vers 12. Und siehe, sagt Josef weiter, und siehe, eure Augen und die Augen meines Bruders Benjamin sehen es, dass mein Mund es ist, der zu euch redet. Und berichtet meinem Vater all meine Herrlichkeit in Ägypten und alles, was ihr gesehen habt, und eilt und bringt meinen Vater hierher herab. Und er fiel seinem Bruder Benjamin um den Hals und weinte. Benjamin weinte an seinem Hals. Und herzlich küsste er alle seine Brüder und weinte an ihn. Danach redeten seine Brüder mit ihm. Jetzt endlich kommen auch wieder Worte aus ihrem Mund raus. Sie alle erleben eine neue Tiefe an Liebe und Herzlichkeit. Und das ist einfach nur schön. Wollen wir so etwas nicht auch für unsere Beziehungen, wo Sachen kaputt gegangen sind? Und dann ist da zum Beispiel die Beziehung zu deinem Vater. Vielleicht hat er dich nie geliebt oder nicht so wie deine Geschwister. Vielleicht war er nie da. Vielleicht hat er auch richtig üble Sachen mit dir gemacht. Dann will ich dir sagen, dein Leben hängt nicht daran. Du bist von Gott geliebt. Du hast einen vollkommenen Vater im Himmel. Und er gab alles für dich. Er gab seinen einzig geliebten Sohn, der so liebenswert ist. Und der es wert ist, dass man ihn liebt. Er gab seinen einzig geliebten Sohn für dich. und für mich. Obwohl wir schwer gegen Gott gesündigt haben, aber er gab Jesus hin und Jesus gab sich hin für dich und für mich, weil er uns liebt. Weil er wollte, dass auch wir Teil seiner Familie sind. Er hat alles für dich gegeben. Das Kostbarste, was er hat. Du warst es ihm wert, dass er sein Leben für dich gab. Kreuz von Golgatha. Kreuz, an dem Jesus für dich starb, siehst du, wie sehr du geliebt bist. Und da siehst du, dass du einen Vater im Himmel hast, der alles für dich gibt und der da ist. In ihm können wir Heilung finden und Liebe und Vergebung. Und dann gilt das auch für andere Beziehungen, wo was kaputt gegangen ist und wo Verletzungen und Sünde da sind. Wenn wir erkannt haben, dass auch wir schuldig vor Gott sind, dass aber er uns liebt und dass er uns vergibt, vergeben hat. Und wenn wir erkennen, er vergibt auch anderen. Er ist auch für sie gestorben, für meinen Bruder, für meine Schwester. Und er will nur das Beste für seine Geschöpfe. Wozu auch gehört, dass sie ihre Schuld einsehen. Auch Schuld, wo dir welche angetan wurde. Aber Gott ist dann auch bereit zu vergeben. Er hat alles dafür gegeben. Er ist bereit zu lieben. Er hat sich entschieden zu lieben. Wenn du Gott so kennenlernst, kann dein Herz wirklich so tief geheilt werden und so tief befreit werden, sodass auch du anderen vergeben kannst und dass du andere von Herzen lieben kannst und du auch von Herzen zu ihrer Heilung beitragen willst. Entscheide dich dafür, vergib dem anderen. Vergib und bitte Gott, vergeben zu können. Vielleicht hilft es dir zu sehen, welche Wunden der andere hat. Vielleicht hilft es dir zu sehen, wie Gott in all dem aber da war. Schau auf die Liebe und Souveränität des Vaters. Und dann vergib, weil du weißt, dass Gott ihnen und auch dir vergeben hat. Vergib, sodass du wirklich sagen kannst, ich will dem anderen das Beste. Ich liebe ihn. Ich kann damit leben, dass er mir wehgetan hat, weil ich weiß, ich hänge daran nicht. Und auch der Plan Gottes hängt daran nicht. Und dann kann es passieren. Da, wo du einen tiefen Konflikt mit jemandem hast und ihr euch wirklich nicht ausstehen könnt, ihr euch aus dem Weg geht und ihr tief verfeindet seid, selbst da kann passieren, was du nicht für möglich hältst, dass durch die Kraft des Evangeliums, wenn eure beiden Herzen die Liebe Gottes gesehen haben, ihr eine wunderbare und tiefe Freundschaft aufbaut. Ich glaube, größte Feinde können zu herzlichsten Geschwistern werden. Aus Streit, Hass, Verletzung und Gleichgültigkeit kann eine Beziehung entstehen, die von Liebe, Wärme und Herzlichkeit geprägt ist. So wie hier bei Josef und den Brüdern. Sie erleben so viel tiefere Beziehungen. Sie erleben das, weil sie tun, was auch wir tun sollten. Sieh deine Schuld ein. Und bekenne sie vor Gott und vor denen, die du verletzt hast. Siehe die Liebe und Souveränität Gottes, die immer da ist und die auch dir gilt. Und siehe die Wunden und Schmerzen anderer und vergib denen, die an dir gesündigt haben. Und dann können auch bei uns Beziehungen heilen, weil wir erleben, wie Gott selbst diese Heilung schenkt. Und das wünsche ich uns, dass wir das erleben dürfen. Möge Gott das unter uns schenken. Amen. Und ich danke dir, dass ich lernen darf, zu lieben und zu vergeben und bitte zeig uns ja, deine Liebe, bitte offenbare uns deine Liebe und so, dass wir sie wirklich verstehen und ganzheitlich davon ergriffen sind. Danke, dass du Liebe bist. Danke, dass du gnädig und heilig und gerecht bist und du gute Ziele hast und du mit deinen Zielen ans Ziel kommst. Ja, danke, dass wir dich kennen dürfen und du uns Geheimnisse offenbarst, Geheimnisse dieser Welt offenbarst, dass du geschaffen hast aus Liebe, geschaffen hast, um dich zu verherrlichen, geschaffen hast, dass wir teilhaben können an dir selbst und wir Liebe empfangen dürfen von dir. Bitte schenk Heilung, bitte schenk Vergebungsbereitschaft, bitte schenk Sündenerkenntnis. Damit du verherrlicht wirst und wir Segen erfahren. Danke, dass wir dich darum bitten dürfen. Amen. Ich wünsche euch allen noch einen gesegneten Sonntag und eine gesegnete Woche. Wer gleich noch hier bleiben möchte und oder über die Predigt Redebedarf hat, können wir gerne, machen wir hier vorne einen Stuhlkreis und können da noch über die Predigt austauschen, ganz ungezwungen. Und dann möchte ich uns gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen.